Ich möchte die heutige Abendstunde etwas anders beginnen. Ich möchte mit einem etwas oberflächlicheren Thema anfangen und dann im Lauf der Ausführung dann auch in die Tiefe gehen. Ich möchte zu Anfang einen groben Überblick geben über die vier Evangelien, die wir haben, weil ich auch denke, dass es uns eine Hilfe sein kann, auch im täglichen Bibellesen. Mir persönlich war es jedenfalls wichtig geworden. Das Neue Testament beginnt ja mit den vier Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Wir alle sicherlich wissen, können sagen, es sind vier Biografien, das Leben Jesu auf Erden. Und dadurch, dass wir vier Evangelien haben, darin wurde auch ein Prinzip war, dass Gott dem Volk Israel gegeben hat. Gott hat nämlich gesagt, dass wenn etwas gesagt wird, dann soll es immer durch zwei oder drei Zeugen bestätigt werden. Und so hat jeder der Evangelisten drei glaubwürdige Zeugen. Manchmal scheint es ja so, als ob die Evangelisten unterschiedliche Dinge anführen. Und da kommt dann der Verdacht auf, dass der ein oder andere vielleicht nicht ganz wahr ist und dass man da zweifeln kann. Aber wir können Gottes Wort getrost vertrauen. Es ist wahr und auch wir müssen einfach verstehen, dass auch wenn alle vier inspiriert waren vom Heiligen Geist, so ist jeder doch ein eigener Mensch, der aus seiner Betrachtung etwas auch beschreibt. Und ich denke oder erwähne zum Beispiel, dass ein Evangelist erwähnt, dass Jesus vom Kreuz sich zu Johannes beugt und ihm sagt, er soll sich um seine Mutter kümmern. Das erwähnt nur einer. Und es wird nicht verwunderlich sein, dass das Johannes ist, der das beschreibt, der mit einigen Frauen ganz nah am Kreuz stand und diese Worte Jesu gehört hat. Und die anderen werden vielleicht weiter weg gestanden haben, aber es heißt nicht, dass einige das weggelassen haben oder es nicht wussten oder nicht die ganze Wahrheit erzählt haben oder so, sondern einfach aus einem anderen Blickwinkel heraus. Als erstes Evangelium wurde nicht Matthäus geschrieben, sondern Markus. Und Markus, er war ja ein ständiger Begleiter von Petrus. Und als Petrus im Gefängnis in Rom saß, da sind die Geschwister in Rom zu Markus gekommen und haben ihn gebeten, dass er doch bitte aufschreiben möchte, was Petrus über Jesus weiß, solange Petrus noch lebt. Und das hat Markus dann auch gemacht, das ist auch so überliefert, außerbiblisch, dass es so geschehen ist. Und er schrieb das Evangelium sozusagen für die Geschwister in Rom. Und er und jedes Evangelium hat eine eigene Botschaft. Und das Evangelium von Markus könnte man überschreiben mit den Worten aus Jesaja 42, siehe, mein Knecht. Und so wird in Markus zum Beispiel sehr wenig sind Reden von Jesus zu finden, aber sehr viel, was Jesus getan hat. Er kam, um zu dienen. Und er hat geholfen, dann heißt es immer, und danach ist das passiert, und danach ist das passiert. Er hat Wunder getan, er hat Zeichen getan. Das war diese vorderste Botschaft von Markus. Danach schrieben dann Matthäus und Lukas ihre Evangelien, beide können wir sagen zeitgleich, aber jeder für einen unterschiedlichen Leserkreis. Matthäus hat eher für die Juden geschrieben, er war Ältester in Antiochia, und hat für die Juden geschrieben, und das erkennen wir auch sehr schön, weil er so viele Zitate auch aus dem Alten Testament anführt, ja, um den Juden zu beweisen, dass Jesus der ist, der verheißen ist als Messias und dass er der König ist, von dem die Schrift auch sagt. Und das ist auch die Botschaft, die Hauptbotschaft von Matthäus, Zacharia 9, Vers 9, siehe, dein König. Und darum geht es sehr viel in Matthäus, wenn wir mal vielleicht so das bewusst lesen. Da wird oft erwähnt, Jesus, der Sohn Davids. Königreich der Himmel, Reich des Himmels, König, Herrschen kommt sehr oft darin vor und auch das königliche Geschlechtsregister. Lukas wiederum hat für die Heiden geschrieben. Er war ja der Begleiter des Paulus und ja, er hat geschrieben, was Paulus ihm erzählt hat, was die Apostel wieder Paulus geschrieben, erzählt haben. Aber er hat es auch recherchiert, ist dem nachgegangen. Es wird in der Apostelgeschichte am Anfang gut erzählt und hat Augenzeugen befragt und hat dann dieses Evangelium für die Heiden geschrieben. Und das ist auch das Evangelium, von dem Paulus spricht, wenn er von seinem Evangelium erzählt. Zum Beispiel 2. Timotheus, halt im Gedächtnis Jesus Christus aus dem Samen Davids, der aus den Toten auferstanden ist, nach meinem Evangelium. Diese Evangelien, die wurden alle ungefähr 60 nach Christus geschrieben. Und Paulus bezieht sich auf dieses Evangelium, was Lukas da geschrieben hat. Und die Botschaft von Lukas ist, siehe ein Mensch. Oder was für ein Mensch. Und soll uns Jesus zeigen, es fängt schon an von der Geburtsgeschichte, wie Jesus geboren wurde. Er war einerseits Mensch wie wir. Er hat gefühlt wie wir. Er hat gelebt wie wir. Er hat erlebt. Und er versteht uns auch sehr gut, weil er Mensch geworden ist wie wir. Aber er war ohne Sünde und darum ist er auch ein Mensch, an dem wir uns orientieren können. Wir können auf sein Leben schauen und können uns daran orientieren. Und Lukas zeigt uns, was Jesus alles gebracht hat. Den Frieden, die Freude, Rettung hat er gebracht, Gnade. Und auch der Kriegsknecht am Kreuz muss sagen, dieser Mensch ist wirklich Gottes Sohn gewesen. Lukas führt sehr viele persönliche Gespräche auf, wo Jesus geführt hat mit Menschen, der sie verstanden hat, versucht hat, den Menschen zu helfen und zeigt auch, dass wir vom Gebet abhängig sind. So wie Jesus, der auch, als er Mensch war, abhängig war vom Gebet. Und so wird 11-mal auch in Lukas erwähnt, wie Jesus betete. Johannes hat sein Evangelium viel später geschrieben, in Ephesus, wo er Ältester war, und man nimmt an, so etwa 100 nach Christus, also 60 oder 40 Jahre nach den anderen. Und er lässt vieles weg, worüber die anderen geschrieben haben. Die Evangelien waren schon verbreitet und waren bekannt, und warum soll er dann nochmal drüber schreiben? Und er hat seinen Fokus auf die letzten Tage Jesu oder Erdentage Jesu gelegt. Und über sein Evangelium kann man schreiben, was in Jesaja 35 steht, Vers 4, seht euer Gott. Und wir wissen, um die Zeit sind viele Irrlehren schon im Umlauf gewesen. Und so lag Johannes es auf dem Herzen, er hat geschrieben für die Gemeinde, für die Kinder Gottes, nochmal zu zeigen, dieser ist wirklich Gott. Jesus ist wirklich Gott selbst und er ist die Liebe, er ist das Licht, er ist das Leben, er ist die Wahrheit, er ist Herrlichkeit. Und Johannes schreibt 122 Mal, dass Jesus Gott sein Vater nennt. Zweimal wird Jesus als eingeborener Sohn beschrieben und gleich am Anfang zeigt Johannes, Jesus ist Gott, er ist das Wort. So hat jeder eine eigene Botschaft eigentlich. Jesus, der Knecht, der kam, um zu dienen. Jesus, der Mensch wurde und war, der uns versteht, Jesus, der König ist und Jesus, der Gott ist. Und gemeinsam ergänzen sie sich. Nun, ich möchte mich auf Matthäus ein bisschen konzentrieren. Da wird ja Jesus als König auch aufgezeigt. Und ich möchte uns zeigen, dass Jesus in jeglicher Hinsicht König war. Vielleicht war es uns nicht so bewusst. Irgendwie mir war das gar nicht so bewusst. Und ich möchte uns mal zwei Bibelstellen lesen aus Matthäus 27. Es gibt viele Bibelstellen in Matthäus, die man lesen könnte, aber ich möchte nur diese zwei lesen. Matthäus 27, dort mal den Vers 11. Da steht Jesus vor dem Statthalter und der Statthalter fragte ihn: Bist du der König der Juden? Jesus aber sagte zu ihm: Du sagst es. Und dann vielleicht noch Vers 37. Und oben über seinem Kopf befestigten sie eine Inschrift mit der Anschuldigung und da stand geschrieben: Dies ist Jesus, der König der Juden. Und mir fiel das so auf, hier wird nicht gefragt: Bist du ein König? Natürlich ist Jesus König, aber hier wird gefragt: Bist du der König der Juden? Und Jesus sagt: Ich bin es. Und wir wissen, dass Jesus immer die Wahrheit gesagt hat. War Jesus wirklich ein König? Und genau deshalb fängt Matthäus auch mit dem Geschlechtsregister an. Und ich möchte uns da ein paar Verse lesen. Wir wissen von Anfang, wie es heißt, vom Sohn Davids, vom Sohn Abrahams, dass das Buch der Vorfahren Jesu Christi. Und dann geht es über Abraham, Isaak und Jakob weiter. Und dann heißt es im sechsten Vers: Jesse zeugte den König David, der König David zeugte Salomo mit der Frau Urias. Und dann geht es weiter bis zum Vers 16: Jakob zeugte Josef, den Mann Marias, von der Jesus geboren wurde, der Christus genannt wird. Also David, Salomo, und dann wird die Linie fortgeführt bis auf Josef. Josef war ein Thronanwärter. Er stammte von David und von Salomo direkt ab. Und aber es wird hier gesagt, dass Josef nicht der Mann oder nicht der Vater von Jesus war. Schön, dass es hier nochmal so explizit auch erwähnt wird. Und es durfte auch gar nicht sein, weil auf dem Königsthron, das ist nur ein Grund, ein Fluch lag. Und das lesen wir in Jeremia 22. Jeremia 22, Vers 30. So sagt der Herr: Schreibt diesen Mann auf als einen, der ohne Kinder ist, ein Mann, dem sein Leben lang nichts gelingt. Denn keinem seiner Nachkommen wird es gelingen, auf dem Thron David zu sitzen und weiterhin über Juda zu herrschen. Hier ist es die Rede, oder hier spricht Gott über Konja, über den König Konja oder Joachim oder Jechonja, wie es hier und da genannt wird. Und er sollte und auch all seine Nachkommen, sie sollten nicht mehr auf dem Thron sitzen. Und das erfüllte sich auch. Und auch Josef, er war ein Thronanwärter, aber natürlich saß er auch nicht auf dem Thron. Aber es ist so, Josef war ein Thronanwärter und er heiratete Maria, die Mutter Jesu. Und gerade in Lukas wird das schön beschrieben, vielleicht können wir das später lesen, dass Jesus als Sohn von Josef galt. Josef hat Jesus als seinen Sohn angenommen. Er war Sohn Gottes, der Sohn von Maria, aber hat ihn adoptiert. Und dadurch hat Jesus den rechtlich gesehen, den Königstitel bekommen. Also rechtlich gesehen, ich will uns das nur beweisen, rechtlich gesehen war Jesus wirklich der König von Juda. Und es wird hier durch den Stammbaum auch gezeigt. Und durch die Adoption, durch die Annahme von Jesus wurde dieser Königstitel von Josef auf Jesus übertragen. Und darum war es wahr, als die Weisen aus dem Morgenland den neugeborenen König suchten. Sie haben absolut recht gehabt. Und Herodes, er hat sich erschrocken. Er war nur von den Römern eingesetzt, er war nicht mal ein Jude. Und auch was am Kreuz stand, das war wahr. Jesus, der König der Juden. In Lukas haben wir ja auch ein Geschlechtsregister erwähnt. Und viele kommen damit nicht klar, weil es anders lautet, wie das in Matthäus, ab David, und halten das für einen Fehler oder sehen es als Beweis dafür, dass die Bibel nicht recht hat. Das stimmt manches nicht. Aber uns muss klar sein, dass damals die Geschlechtsregister sehr wichtig waren, vor allem für die Juden. Sehr wichtig, wer von wem abstammt. Und wir lesen nirgendwo, auch in der Bibel nicht, auch nicht außerbiblisch, dass die Pharisäer irgendwann mal gesagt hätten, da stimmt was nicht. Oder dass die ersten Christen das angezweifelt hätten, überhaupt nicht. Sie konnten es auch gar nicht, weil beide wahr sind. Matthäus zeigt die Königslinie. Von David über Salomo bis Josef. Und er hat Jesus adoptiert. Und Lukas, da sehen wir, lesen wir vielleicht Lukas 3, mal aufschlagen. Lukas Kapitel 3 und dort vielleicht die Verse 23 und 24. Der war ein Sohn Ammoninadabs, der war ein Sohn Arams, der war ein Sohn Hesrons, der war ein Sohn des Peres, der war ein Sohn Judas, der war ein Sohn Jakobs, der war ein Sohn Isaaks. Oder vielleicht vorher Vers 32 oder noch 31, der war ein Sohn Meleas, der war ein Sohn Mainans, der war ein Sohn Matatas, der war ein Sohn Nathans, der war ein Sohn Davids. Also hier sehen wir einmal bei Matthäus Salomo und dann geht die Linie weiter. Und hier sehen wir Nathan und dann geht die Linie weiter. Und hier ist die Linie von Maria und nicht von Josef. Und in Matthäus, da lesen wir immer, der zeugte den und der zeugte den. Leiblich, Sohn und Vater. Aber hier heißt es anders, manche Übersetzungen sagen, der Sohn des Andern und des Sohn des Nächsten. Oder manche sagen auch, der Sohn von jemandem. Aber hier geht es nicht um den leiblichen Sohn, sondern überhaupt um die Sohnschaft. Und es wurde hier mal gesagt, dass man seine Schwiegereltern Vater und Mutter nennen sollte oder Mama und Papa. So können wir uns das vorstellen. Josef, ein Sohn, das war der Schwiegersohn. Und das erklärt auch hier diese Unterschiede. Also es heißt nicht, dass irgendwie die Bibel einen Fehler gemacht hat. Dürfen wir nie so zulassen, solche Gedanken. Die Bibel hat nie Fehler. Wenn wir etwas nicht verstehen, dann liegt das an uns. Wenn uns die Erkenntnis fehlt, das Verständnis dafür und immer wieder findet man wieder neue Sachen heraus, vielleicht durch die Wissenschaftler, dass sich herausstellt, dass es doch wahr, was da geschrieben steht. Menschen irren sich, Überzeugungen irren sich, aber das Wort Gottes nicht. Nur, dass wir es ab und zu mal nicht verstehen. Und ich wollte es an diesem einen Beispiel auch einfach zeigen. Aber Jesus ist noch viel mehr König. Er ist auch geistlich gesehen der König. Er ist der König und das wollen wir mal lesen in 2. Samuel. 2. Samuel, Kapitel 7, Verse 12, ab Vers 12. Wenn nun deine Zeit um ist und du bei deinen Vätern liegst, will ich dir einen Nachkommen erwecken, der von deinem Leib kommen wird. Das ist jetzt David gesagt. Dem will ich sein Königtum bestätigen. Der soll meinem Namen ein Haus bauen und ich will den Thron seines Königreichs für immer bestätigen. Und hier wird gesagt auch, nur so nebenbei, von deinem Leib wird er kommen. Über Josef ging es nicht. Aber Maria stammte auch von David ab. Und da hat Gott wunderbar geführt, dass sich das Wort wirklich in Jesus auch erfüllt hat. Aber hier wird gesagt, der soll meinem Namen ein Haus bauen und ich will den Thron seines Königreichs für immer bestätigen. Und in Epheser heißt es, er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben. Er ist das Haupt, er ist der König der Gemeinde, seiner Gemeinde. Er thront über allem und alle Gläubigen, alle seine Kinder beugen die Knie vor ihm und beten ihn an. Und somit ist auch die Gemeinde Gottes, oder sie bildet, stellt dar das Reich Gottes auf Erden, wo Jesus thront, wo er König ist, wo er regiert. Und wir dürfen ihm dienen. Er ist auch unser persönlicher König. Er ist mein König, dem ich dienen darf, dem ich gehören darf, für den ich leben darf, für den ich wirken darf und arbeiten darf. Letztendlich ist Jesus aber auch ewiger, göttlicher König. Und in Offenbarung heißt es, und er trägt an seinem Gewand und an seiner Hüfte den Namen geschrieben. Und dann steht der Name, König der Könige und Herr der Herren. Er ist Herrscher über alles. Alles ist durch ihn und zu ihm geschaffen. Darum ist er König über alles. Er ist auch König derer, die von sich denken, dass sie ganz oben stehen. Jesaja sagt, er wird starker Gott genannt, ewig Vater. Ein Gedanken, den wir als Menschen gar nicht fassen können. Ein König, der schon ewig war. Und wir brauchen auch nicht versuchen, das zu verstehen. Dazu sind wir nicht in der Lage. Starker Gott. Und er sitzt zur Rechten seines Vaters und thront dort und herrscht dort. Und die Engelwelt, sie ist ihm untertan und sie betet ihn an und sie gehorcht ihm. Und wenn er aussendet, die Engel, um uns zu bewahren, dann gehen sie. Und er ist der König, vor dem sich einmal alle Knie beugen werden und den alle erkennen werden, dass er wirklich der König war. Auch wenn man hier abgelehnt hat. Jesus ist König in jeglicher Hinsicht und so hat sich auch erfüllt. Viele Prophezeiungen haben sich erfüllt, die im Alten Testament auch gegeben sind. Und mir wurde in dem Zusammenhang so wichtig, was wir in Galater 4, Vers 4 lesen. Galater 4, Vers 4. Da heißt es, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau. Als die Zeit erfüllt war. Es ist ja so, Gott hat keinen Zeitdruck. Wir haben Zeitdruck. Wir haben Termine, wir haben einen vollen Terminplan, alles ist durchgetaktet, weil wir nur 24 Stunden am Tag haben und unser Leben begrenzt ist. Und wir müssen so viel vorher noch machen in unserem Leben, bevor es vorbei ist. Aber Gott war von Ewigkeit her und wird in alle Ewigkeit sein. Er hat keinen Zeitdruck. Und als ich so die beiden Geschlechtsregister so gelesen habe, darüber nachgedacht habe, ist mir das so groß geworden, als die Zeit erfüllt war. Dann kam alles so zusammen. Und In Jesus ist alles erfüllt worden, was vorausgesagt war. Alles ist eingetroffen. Nichts, was nicht eingetroffen wäre. Alles hat sich erfüllt. Er ist König in jeglicher Hinsicht. Als die Zeit erfüllt war, erfüllte sich alles. Es kam so, dass Josef, der Träger des Königtitels, eine Frau heiraten wollte, die auch von David abstammte. Er hat sich überhaupt nichts dabei gedacht. Niemand hat ihn gezwungen. Er hat ein Mädchen lieb gewonnen und wollte es heiraten. Und doch einer wachte darüber, der alles weiß, der allwissend ist, der schon im Voraus alles wusste, der die Wege wusste, der die Gedanken wusste. Und es ist so, Menschen treffen ihre Entscheidungen und das ist wieder so ein Gedanke, den wir als Menschen nicht fassen können. Gott wusste schon im Voraus und hat alles vor Grundlegung der Welt, heißt es, hat Gott schon seinen Plan gehabt. Und alles hat sich erfüllt. Und alles, was geschehen ist, auch zwischendurch mal, das hat Gott nicht abhalten können, sondern Gott hat es genutzt, um seine Ziele zu verwirklichen, die er hatte. Als die Schrift erfüllt war, da hat sich alles erfüllt. Und Matthäus, da weist ja immer wieder so in den Schriften hin, dass Jesus wirklich Gottes Sohn war. Und mir wurden in diesem Zusammenhang so drei Bibelstellen wichtig, die sich eigentlich zu widersprechen scheinen. Und die wollen wir mal kurz aufschlagen. Einmal Micha 5, Vers 1. Micha, Prophet Micha, Kapitel 5, Vers 1. Da heißt es, und du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sein soll, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Er soll aus Bethlehem kommen. Und das wussten auch die Schriftgelehrten, ja? Als der König fragt, wo soll er denn herkommen? Aus Bethlehem. Er soll aus Bethlehem kommen. Dann wollen wir lesen aus Hosea, Kapitel 11, und die Verse 1 bis 3 will ich dort lesen. Als Israel jung war, hatte ich es lieb und rief mein Sohn aus Ägypten. Aber wenn man sie jetzt ruft, wenden sie sich ab, opfern den Baalim und räuchern den Götzenbildern. Ich nahm Ephraim bei seinen Armen und leitete ihn, aber sie erkannten es nicht, wie ich ihnen half. Ganz ehrlich, wenn ich jetzt diese Verse so lese, ich hätte jetzt gesagt, da geht es um Israel. Geht auch um Israel. Aber wir lesen in Matthäus 2, Vers 15, dass Matthäus Bezug nimmt auf dieses Wort, weil Jesus ja nach Ägypten fliehen musste als Kind und Jesus dann wieder gerufen hat und gesagt, da ist es wahr geworden, was hier geschrieben steht, und rief seinen Sohn aus Ägypten. Das ist unglaublich. Mich hat so beeindruckt, dieses tiefe Schriftverständnis der Jünger. Wie haben sie die Schrift verstanden? Hat mich beeindruckt. Natürlich waren sie von Jesus auch direkt belehrt worden, aber heute gibt es ja Christen, die sagen, das Alte Testament ist überhaupt nicht wichtig. Das ist total unwichtig. Und das braucht man nicht. Aber Jesus sagt ja selber, dass die Schriften und die Alten und die Propheten von ihm zeugen. Und wir dürfen nicht vergessen, die ersten Christen, die hatten gar nichts anderes. Die Evangelien wurden erst 60 nach Christus geschrieben und die Gemeinde ist gewachsen. Natürlich durch die Botschaft von Jesus Christus. Aber wenn sie Schriften lesen wollten, dann war nur das Alte Testament. Die alten Schriften und die Geschwister in Beröa, die haben geforscht, ob sich's also verhielte. Das Alte Testament zeugt auch von Jesus. In all den Bildern, die uns da gegeben sind. Und Matthäus zeigt dieser unscheinbare Satz und rief mein Sohn aus Ägypten, dass es eine Prophezeiung auf Jesus. Für mich persönlich unglaublich. Hat sich erfüllt. Ein drittes Wort will ich uns lesen. Matthäus 2. Und dort die Verse 22 und 23. Da heißt es, als er aber hörte, also als Josef mit Maria und dem Kind jetzt wieder zurückgerufen wurden, durch einen Engel. Als er aber hörte, dass Archelaus anstatt seines Vaters Herodes in Judäa König war, fürchtete er sich, dorthin zu gehen. Und im Traum empfing er Befehl von Gott und zog in die Gegend von Galiläa und kam und wohnte in der Stadt mit Namen Nazareth, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch die Propheten, er soll Nazarener genannt werden. Und jetzt möchte ich uns fragen, in welchem Propheten steht das? Dass Jesus Nazarener genannt werden soll. Ich will es euch sagen, wir werden es nirgends finden. Aber wie kann es sein, dass hier gesagt wird, Jesus wird so genannt werden und so sagen die Propheten, dann finden wir es nicht. Wir finden es doch. Und zwar, wenn wir tiefer gehen in das Wort Gottes und verzeiht, ich bin einfach begeistert vom Wort Gottes. Es gibt ja so ein Lied, für den Himmel möchte ich dich begeistern. Ja? Und so ging es mir, als ich das gelesen habe. Ich denke, wir dürfen begeistert sein vom Wort Gottes. Und das Grundwort von Nazareth ist Nezer. Und Nezer bedeutet junges Reis, Zweig, Spross. Und dann lesen wir in Jesaja 53, denn er schoss hervor, vor ihm wie ein Reis aus dürrem Erdreich. Und dann wird Jesus beschrieben im Jesaja, wie er alles auf sich nahm, alle Krankheit und für uns starb. Und Zacharia möchte ich lesen, Zacharia 6, Vers 12. Und sage zu ihm, so sagt der Herr Zebot, sieh, es ist ein Mann, der heißt Spross, denn es wird unter ihm aufsprießen und er wird den Tempel des Herrn bauen. Oder Jeremia 23, Vers 5. Sieh, es kommt die Zeit, sagt der Herr, dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken will. Und er soll ein König sein, der weise regieren wird und Recht und Gerechtigkeit im Land ausüben wird. Der Spross. Wie herrlich. Und wir sehen, alle drei Schriftworte sind wahr geworden. Das heißt, Jesus soll aus Bethlehem kommen. Jesus soll aus Ägypten kommen. Jesus soll aus Nazareth kommen. Ja, wo soll er denn herkommen jetzt? Weiß die Bibel gar nicht mehr Bescheid. Was soll man jetzt davon halten? Alle drei Schriftworte haben sich erfüllt. Es ist einer, der über allem stand, der alles gelenkt hat, auf so unglaubliche Art und Weise. Und wir fragen uns, was hat jetzt diese Wahrwertung der Prophezeiung mit dem persönlichen Leben von Josef und Maria zu tun? Was hat es damit zu tun, dass Jesus wirklich König in jeglicher Hinsicht ist? Mir persönlich war das so ein großer Trost, zu wissen, dass Gott alle Zeit über alles die volle Kontrolle hat. Er hat die volle Kontrolle über das ganze Erdengeschehen, über die ganze Weltgeschichte. Und er hat die volle Kontrolle über mein persönliches Leben. Egal wie groß alles ist und wie klein alles ist, Gott hat alles unter Kontrolle. Wenn überhaupt, manchmal erkennt man es im Rückblick, ja, dass wir irgendwann mal sagen müssen, wie gut hat Gott alles geführt. Manchmal sehen wir es auch nicht und oft ist Gottes Handeln für uns oder überhaupt was geschieht für uns so unverständlich. Wie kann das nur sein? Lass uns mal in die Lage von Josef und Maria versetzen. Gott hat gesagt, oder hat verheißen und hat Maria gesagt, du sollst den Sohn Gottes gebären. Und dann kommt die Zeit und dann kommt da so ein Erlass. Alle müssen in ihre Vaterstadt und hochschwanger, hunderte Kilometer auf dem Esel da nach Bethlehem. Und könnte man fragen, ja, wie kann Gott so etwas zulassen? Und dann sind sie in Bethlehem und nach einiger Zeit hören sie, dass der König alle Kinder umbringen will. Wir müssen nach Ägypten fliehen. Wie kann Gott das zulassen? Und dann wollen sie wieder zurück nach Bethlehem und dann können sie wieder nicht. Wie kann Gott alles zulassen? Und doch, wie genial und wie weitsichtig. Und wenn wir das Leben so anschauen, das scheint so absurd zu sein, dass da irgendein Plan dahinter sein soll. Können wir uns gar nicht vorstellen. So völliges Chaos auf der Erde, vielleicht auch in unserem persönlichen Leben, alles geht runter und drüber. Ja, wie kann da irgendein Plan dahinter sein? Wir schauen um uns und sehen Krieg und Krankheit und Elend. Und dann kommt so diese Frage immer, ja, wie kann Gott das zulassen? Dann entweder will Gott das Leid beseitigen und kann es nicht, dann ist er kein Gott. Oder er kann es und er will es nicht, das ist kein liebender Gott. Uns als Geschöpfe geziemt es sich nicht, den Schöpfer zur Rechenschaft ziehen zu wollen. Es muss uns ganz klar sein, wir haben kein Recht dazu, den König auf die Anklagebank zu setzen und wie einen Schulbuben zu behandeln. Er ist der König über alles und aus der Sicht gesehen, er kann tun und machen, was er will. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass unser Verstand begrenzt ist. Wir verstehen einfach nicht alles. Wir können das nicht verstehen, weil Gottes Wege viel höher sind wie unsere Wege. Und seine Gedanken sind viel, viel höher wie unsere Gedanken. Wir werden das gar nicht. Wir können göttliche Gedanken nicht begreifen. Hier und da gibt Gott einen Einblick, eine kleine Offenbarung, und dann sind wir so begeistert, wie Gott führt. Aber wie Gott alles führt, das können wir uns gar nicht vorstellen. Mit unserem Verstand. Wirklicher Glaube hinterfragt Gott nicht. Wir dürfen uns Gott anvertrauen, dürfen ihm voll vertrauen. Gott macht keine Fehler. Er wacht über allem, alles unter Kontrolle. Warum lässt Gott alles zu? Alles Leid. Und man will irgendwie Gott die Schuld zuschieben. Gott ist schuld an allem. Wir sind schuld. Wir Menschen. Die Sünde ist schuld im Menschen. Durch die Sünde ist all das Böse erst gekommen. Das ist das Böse. Und was lesen wir, wenn wir die Zeitung aufmachen? Von Mord, Totschlag, Diebstahl, Lüge und all das andere. Eine Folge der Sünde. Können wir nicht Gott ist schuld sagen? Und dann lesen wir von irgendwelchen Überschwemmungen irgendwo. Ja, wir sollen die Erde bewahren. Wenn ich an die Umweltverschmutzung denke und alles andere, was ja wir machen. Und dann erwärmt sich die Erde und es entstehen Wirbelstürme und unser Haus wird beschädigt und fragen wir, ja, wo ist Gott? Warum lässt Gott das zu? Es ist so, Gott ist allmächtig, er könnte alles Böse verhindern. Aber er hat uns als freie Menschen geschaffen. Er lässt uns unseren freien Willen, weil er uns liebt. Und Liebe lässt freien Willen. Und wir haben auch die Möglichkeit, Böses zu tun. Da lässt uns Gott auch den Willen in gewisser Weise. Und die Menschen, die verstehen das nicht. Sie erwarten vom Leben so viel. Ihr ganzes Leben ist fixiert auf dieses Erdenleben hier. Aber das ist nicht das Leben. Das Leben kommt erst. Mit einmal der Ewigkeit sein. Manchmal lässt Gott Böses zu. Ich will sagen, willst betonen, Gott tut nichts Böses. Aber Gott lässt manchmal zu, weil er einen höheren Plan über allem hat. Er lässt zu und er greift auch ein manchmal. Er hat zugelassen, dass Hiob geplagt wird, aber er hat dem Teufel eine Grenze gesetzt. Er hat zugelassen, dass Stephanus gesteinigt wird und getötet wird. Und Stephanus sagt zum Schluss, er sieht Jesus. Jesus hat zugeschaut, alles gesehen, nicht eingegriffen. Paulus wurde auch gesteinigt, aber ist nicht gestorben. Paulus wurde von einer Schlange gebissen, ist nicht gestorben. Gott hat andere Gedanken gehabt. Gott hat Gutes vor und nicht Böses. Und auch das Böse, was die Menschen tun durch die Sünde, die ihnen ist, gebraucht Gott doch so, dass er zu seinem Ziel kommt, um seine Ziele zu erreichen. Natürlich können wir jetzt fragen, ja, was hat Stephanus für seinen Tod für einen Sinn gehabt? Weiß ich nicht. Gottes Gedanken so weit drüber. Aber ein Gedanke kam nur, da stand ein Mann namens Saulus, der alles gesehen hat. Und was für ein Werkzeug Gottes wurde er später. Ob ihn das nicht auch geprägt hat, beeinflusst hat, später auch in der Demut gehalten hat, angespornt hat und ja, angespornt hat, weil er gesehen hat, wie Stephanus treu war bis zum Tod. Ich dachte an Josef, er wurde von seinen Brüdern verraten, verkauft und ist dann in Gefangenschaft gekommen, später dann ja der mächtigste Mann in Ägypten geworden und dann kommen ja seine Brüder in der Hungersnot, wir kennen die Geschichte, willst du uns nicht sagen, aber Josef holt dann seine Brüder zu sich und dann später stirbt der Vater Jakob und dann haben die Brüder von Josef Angst, haben gesagt, wer weiß, was jetzt kommt, der Vater ist tot und dann kommen sie zu Josef und was sagt Josef? Der sagt, ihr habt mir Böses gewollt und dann sagt er, aber Gott hat Gutes gewollt. Und so hat Gott das Böse, das die Brüder Josefs getan haben, zum Guten gelenkt, um sein Ziel zu verwirklichen. Können wir das begreifen? Nichts kann sich Gottes Willen und Weg irgendwie in den Weg stellen. Kein Kain, kein Pilatus, kein Saul. Nichts. In Jesus hat sich alles erfüllt. In Bethlehem und am Kreuz. Alles in Erfüllung gegangen. Zu Pfingsten hat sich vieles erfüllt. Heute noch erfüllt sich vieles. Und wenn Jesus sagt, wird bei euch bleiben bis an der Weltende, dann wird das genau so sein. Das kann uns trösten. Wollen wir doch der Führung Gottes vertrauen, sei es, was die Weltgeschichte anbetrifft, sei es uns hier im Land, sei es als Werk der Gemeinde Gottes, sei es uns hier als Gemeinde, sei es unser ganz persönliches Leben. Gott hat alles unter Kontrolle und wir dürfen ganz ruhig sein. Und wenn wir auch mal unruhig werden, dann können wir zu Gott gehen und können um Frieden bitten und er wird uns den Frieden wieder geben, dass wir uns in seine Hand ganz ruhig legen können. Er ist König über alles. Und das ist doch ein Trost, zu wissen, dass man nicht irgendeiner Willkür ausgesetzt ist, sondern man liegt doch in der Hand Gottes. Er ist unser König. Alles organisiert. Es läuft alles ganz genau so, wie es laufen soll. Und wenn wir Corona haben, dann hat Gott das schon vorher gewusst. Und er wusste auch, wie es ausgeht. Wir wissen es nicht. Lasst uns durch so etwas auch nicht unruhig machen. Gott hat alles unter Kontrolle. Unser Vater wacht über allem. Und das hat mich so getröstet, als ich gesehen habe, wie Gott all die Prophezeiungen erfüllt hat. Egal, welche Wege alles gelaufen ist, es ist alles zu einem Punkt gekommen. Daraufhin hat Gott gearbeitet, als die Zeit erfüllt war, dann ist alles in Erfüllung gegangen. Alles hat sich so getan. Mein Vater hat alles unter Kontrolle. Dieser Gedanke ist mir groß geworden. Mein Vater, zu dem ich mehrmals täglich komme, mit dem ich spreche, dem ich alles sagen kann, der mich an der Hand nimmt und führt, der mir hilft, der immer für mich da ist. Dieser Vater, das ist der, der alles in seiner Hand hat und alles organisiert und führt, wie es sein soll. Auch mein ganz persönliches Leben. Und ich wünschte, dass das uns zum Trost sein möchte und zum Segen. Amen.